ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend und herzlich willkommen. Sie hatten es von Anfang an eilig, die potenziellen Ampelkoalitionäre, dieses noch nicht erprobte Dreierbündnis im Bund, schnell zu festigen. Jetzt drängt zusätzlich die Pandemie, handlungsfähig zu werden. Ein Scheitern können sich SPD, Grüne und FDP in dieser Situation nicht leisten und es sieht auch nicht danach aus. Heute empfing noch Kanzlerin Angela Merkel die Ampelvertreter, um über Corona-Maßnahmen zu sprechen. Christine Joachim in unserem ARD-Hauptstadtstudio, was ist bekannt über dieses Treffen und wann präsentiert sich diese neue Ampel der Öffentlichkeit?
Ja, wenn auch über die konkreten Inhalte bisher noch nichts hinausgedrungen ist aus diesem Gespräch, so wissen wir doch, dass die Kanzlerin hoch alarmiert ist, was die Corona-Lage angeht, angesichts der täglich steigenden Zahlen. Wir wissen auch, dass sie gestern im CDU-Parteivorstand gesagt hat, sie geht von einer hochdramatischen Lage aus, in der wir uns befinden. Und sie sagt, dass die Maßnahmen, die die Ampelkoalitionäre bisher beschlossen haben, nicht ausreichten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sie heute bei diesem Treffen den drei Parteien noch mal ganz klar ihre Position gemacht hat, dass sie Maßnahmen vorgeschlagen hat, die jetzt schnell wirken, was zum Beispiel Ausgangssperren oder tatsächlich sogar einen weiteren Lockdown angeht, sein könnten. Und die Ampelkoalitionäre müssen sich dazu jetzt verhalten. Sie werden diese Vorschläge mit in ihre Verhandlungsrunde genommen haben, die jetzt weitergeht, und werden vielleicht schon morgen, sollte denn morgen der Koalitionsvertrag präsentiert werden, auch hier weitere verschärfte Maßnahmen vorstellen.
Das werden wir beobachten. Vielen Dank nach Berlin, Christine Joachim. Gerne. Und ab morgen herrscht 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Überall in Deutschland. Viele Millionen von uns sind betroffen, wenn wir ab morgen ins Büro oder in die Firma fahren. Als erstes müssen wir vorzeigen, dass wir geimpft, genesen oder offiziell getestet sind. Oder man kann im Homeoffice arbeiten. Immer mehr Wissenschaftler und Politiker fordern zudem eine allgemeine Impfpflicht, obwohl die an der aktuellen Welle gar nicht viel ändern könnte. Und wäre sie überhaupt umsetzbar? Michael Heusen.
Dieser Brief ist an die 15 Mitarbeiter des Automobilzulieferers Aska aus Tönnesforst gerichtet. Er erklärt die neuen Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Ab morgen gilt 3G, genesen, geimpft oder getestet. Wenn jetzt aber die Impfpflicht kommt, wird es für zwei Mitarbeiter unangenehm, denn sie wollen sich nicht impfen lassen. Vertriebsleiter Sinan Colacolo bezweifelt, dass staatliche Druckmittel da wirklich viel bringen.
Das ist so ein bisschen das Gefühl, was wir aktuell haben, als ob die Leute jetzt erst recht quasi sich mit den Füßen im Sand quasi verkrallen und dann sagen, von meinem Standpunkt bewege ich mich nicht weiter.
Trotz der Schlangen, die sich in diesen Tagen überall vor Impfzentren bilden, die Impfbereitschaft reicht bei weitem nicht aus, um der Pandemie Herr zu werden. Doch der Ruf nach einer verpflichtenden Impfung löst in der Politik kein einhelliges Echo aus.
Es gibt bereits eine Impfpflicht und das ist eine moralische Impfpflicht in diesem Land. Und dieser moralischen Impfpflicht kann sich wirklich niemand, der nur ein kleines Stück Verantwortungsbewusstsein hat, entziehen.
Besonders schwer tut sich eigentlich die FDP mit Eingriffen in persönliche Freiheitsrechte. Doch auf hartnäckiges Nachfragen, ob er für eine Impfpflicht sei, sagte gestern Abend NRW-Familienminister Stamp in der ARD,
dass ich persönlich mir das gut vorstellen kann, dass das aber in den Parteien, in meiner Partei, in der Union, auch bei der Sozialdemokratie kontrovers diskutiert wird. Ich persönlich kann es mir vorstellen, ja.
Noch eindeutiger, der baden-württembergische Ministerpräsident.
Es sind zu wenig Menschen geimpft und wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Nur dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder.
Doch darf der Staat wirklich so weit gehen? Professor Malte Thiessen hat zur mehr als 200-jährigen Geschichte des Impfens geforscht. Seine Erkenntnis, hitzige Diskussionen gab es von Anfang an.
Also in der Tat ist das Impfen immer ein Politikum. Das hängt damit zusammen, dass man sich nicht nur für sich selbst impft, sondern immer für andere. Und damit beginnen dann die großen Fragen. Was muss der Einzelne oder die Einzelne für die Gesamtheit tun? Oder im Falle der Impfpflicht, wer darf über den Körper bestimmen? Der Staat oder der Einzelne? Und das sind grundsätzliche, fundamentale Fragen. Und da knallt es natürlich, da gehen die Emotionen dann hoch.
Genau das merken Sie auch bei Aska in Tönnesforst, wenn Sie mit Ihren beiden impfunwilligen Mitarbeitern diskutieren.
Auf die Lohnfortzahlung zu verzichten, das wäre aus meiner Sicht tatsächlich das Herzdruckmittel, was der Staat hat. Und wenn die Leute darauf nicht reagieren, dann wüsste ich auch nicht, was darüber hinaus noch möglich wäre.
Die Geschäftsleitung will zwar eigentlich überhaupt nicht im Auftrag des Staats ihre Belegschaft kontrollieren, aber es wird ihr nichts anderes übrig bleiben, egal ob bei 3G oder bei einer möglichen Impfpflicht.
Und dazu spreche ich jetzt mit Michael Theurer, dem stellvertretenden FDP-Fraktionschef im Deutschen Bundestag und Landeschef seiner Partei in Baden-Württemberg. Guten Abend. Herr Theurer, Sie sind gegen,
Guten Abend, Herr Fuß.
Sie sind gegen eine Impfpflicht. Wenn die jedoch die Lücke schließen kann, die wir in Deutschland noch haben, damit genügend Menschen geimpft sind und wir alle wieder in Freiheit leben können, weshalb nicht doch eine allgemeine Impfpflicht?
Wir dürfen keinen Gegensatz zwischen Gesundheit und Freiheit herstellen. Wir brauchen beides. Eine allgemeine Impfpflicht in dem Sinne, dass Menschen unter Anwendung staatlicher Gewalt gezwungen werden, sich impfen zu lassen, halten wir mit dem Grundgesetz für nicht vereinbar. Wir prüfen aber derzeit sehr intensiv eine einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht, wie sie ja in Risikobereichen von Krankenhäusern bereits jetzt angewendet wird. Die könnte man auf Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel ausweiten. Und das halte ich persönlich auch für eine gute Lösung.
Ja, Sie erwähnen die Freiheit. Wiegt hier für Sie die Freiheit der Einzelnen, die sich nicht impfen lassen wollen, mehr, als dass unsere Gesellschaft insgesamt wieder frei ist?
Wir brauchen in jedem Fall eine höhere Impfquote. Für die werben wir ja seit vielen Monaten. Ich hatte zum Beispiel nicht nur einen Infostand in der Fußgängerzone, sondern daneben auch einen Impfvorstand, wo ein Arzt Impfungen vorgenommen hat. Das steht außer Zweifel. Unsere Blicke richten sich aber im Moment auf ein Land wie Israel, wo keine Impfpflicht herrscht, wo es allerdings gelungen ist, eine Inzidenz von über 800 zu senken auf jetzt 33, ohne eine Impfpflicht durch Boostern und durch Testen. Und genau deshalb hat ja der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP auch weitgehende Testpflichten jetzt eingeführt. Wir halten das für den richtigen Weg und vor allen Dingen werben wir fürs Impfen, eine richtige Impfkampagne, die richtig ambitioniert war, die auch Influencerinnen und Influencer in Social Media mobilisiert hat, Künstlerinnen und Künstler mit einer Zielgruppenansprache, auch für Milieus etwa mit Migrationshintergrund, hat es ja bisher nicht gegeben. Und die Impfbereitschaft steigt jetzt. Dafür brauchen wir Impfstoffe. Ja. Die Rationierung von BioNTech muss jetzt auch dringend aufgegeben werden.
Herr Theurer, alles wichtige Punkte, aber Ihr Argument, wenn Sie eine Impfpflicht als verfassungswidrig einschätzen und von Freiheit sprechen, wie passt das damit zusammen, dass Sie dann eben sagen, in bestimmten Bereichen, da können Sie sich schon eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen?
Also in Ihrem Beitrag vorhin hat man ja gehört, dass eine allgemeine Impfpflicht, wenn sie jetzt beschlossen würde, die vierte Welle jetzt nicht bricht. Die vierte Welle ist ja fatalerweise auch durch die von Minister Spahn eingestellten Bürgertests so richtig ins Laufen gekommen. Jetzt sind die Tests wieder eingeführt worden. Und zurück zu den Impfnachweispflichten, die es ja heute schon in Risikobereichen im Krankenhaus gibt. Das ist administrierbar, das kann man machen.
Aber passt mit Ihrem Argument der Freiheit?
Allgemeinen Impfpflicht das Wort reden.
Ja, das passt aber mit Ihrem Argument der Freiheit und Verfassungswidrigkeit noch nicht zusammen.
Da geht es ja darum, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen und natürlich die Patienten in Einrichtungen, etwa in Krankenhäusern oder eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Da kann man das rechtfertigen. Die Frage bei einer allgemeinen Impfpflicht ist ja die, und das müssen diejenigen beantworten, die sie fordern wollen, die dann wirklich unter Einsatz der Polizeibeamten Menschen zum Impfen bringen und die praktisch unter Anwendung staatlicher Gewalt impfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit den Grundsätzen unserer Verfassung in Einklang zu bringen ist. Und dann sollte man es auch nicht fordern, sondern die Menschen überzeugen, zum Impfen zu gehen und gleichzeitig durch Testen die Infektionsketten durchbrechen.
Ja, Ihr Parteikollege Joachim Stamp aus Nordrhein-Westfalen hat gestern aber gesagt, er kann sich so eine Impfpflicht vorstellen. Schließen Sie dennoch für eine Ampelkoalition aus, dass es eine allgemeine Impfpflicht geben wird?
Wir prüfen derzeit intensiv, wie von mir gerade angesprochen, die Impfnachweispflicht und sind der Meinung, dass eben ein Impfzwang, wie von mir gerade beschrieben,
aber Ihr Kollege hat eine allgemeine Impfpflicht.
Bedenken stößt.
Ja, Ihr Kollege hat eine allgemeine Impfpflicht gesagt, dass er sich die vorstellen kann. Also doch womöglich letztlich eine Abkehr.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Stamp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kollege Joachim Stamp etwas gefordert hat, was nicht verfassungskonform
wäre. Er hat gesagt, er kann sich das persönlich vorstellen.
Diskussion.
Und er hat gesagt, dass ein Verfassungsrechtler ihn davon überzeugt hat.
Ja, aber bei der allgemeinen Impfpflicht ist da die Frage, handelt es sich jetzt darum, etwas einzuführen, was dann mit einem Bußgeld belegt wird? Da stellt sich die Frage, ob das die Impfbereitschaft wirklich erhöht oder handelt es sich bei der Impfpflicht um einen Impfzwang? Diese Frage müssen wir klären. Und wir haben als Freie Demokraten jedenfalls immer einen Impfzwang unter Anwendung staatlicher Gewalt abgelehnt, aus guten Gründen, weil wir den mit dem Grundgesetz für nicht vereinbar halten.
Noch eine kurze Frage zum Abschluss. Das Treffen der Kanzlerin heute mit den Ampelvertretern, also auch der FDP, was ist dabei zu Corona-Maßnahmen herausgekommen?
Darüber kann ich an der Stelle nichts sagen, aber die Freien Demokraten sind natürlich bereit, alle Maßnahmen zu ergreifen, die die aktuelle Welle brechen. Und dazu gehören vor allen Dingen 3G, 2G und 2G+. Also das heißt, testen, impfen und boostern ist das Gebot der Stunde. Und wir haben auch die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin in den vergangenen 7,5 Wochen seit der Bundestagswahl nicht gehindert zu handeln. Die Tatenlosigkeit, die wir da gesehen haben, darf auch nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Vielen Dank, Michael Theurer, FDP-Fraktionsvize im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch. Ist eine Impfpflicht der richtige Weg? Dazu die Meinung von Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk.
Es gibt keine Impfpflicht, hieß es seit Beginn der Pandemie immer wieder. Dieses Versprechen, angesichts steigender Infektionszahlen und belegter Intensivbetten zu brechen, wäre, auch wenn es natürlich auf den ersten Blick wünschenswert erscheinen mag, ein schwerer Fehler. Es steht jetzt gerade nicht weniger auf dem Spiel als die Glaubwürdigkeit der Regierungen in Bund und Ländern. Die hat in dem Hin und Her der Maßnahmen ohnehin schon schwer gelitten. Vor allem aber muss man die Lage unter einer zentralen Fragestellung betrachten. Welche Folgen hätte eine allgemeine Impfpflicht ganz konkret? Sie würde, wenn überhaupt, erst im nächsten Jahr zu einer Entlastung führen. Klar ist für mich aber eins, der Versuch, diese allgemeine Impfpflicht durchzusetzen, würde unserer Gesellschaft schweren Schaden zufügen. Wollen wir jetzt Impfgegner und Impfskeptiker durch die Polizei verfolgen lassen? Was ist mit Leuten, die sich nicht genug Gedanken gemacht haben oder einfach nur Angst haben? Und was tun wir, wenn sich jemand trotz Bußgeld und Strafandrohung weiter weigert, sich impfen zu lassen? Führen wir diese Menschen dann in Handschellen zum Amtsarzt? Natürlich wäre es dringend geboten, mehr Menschen würden sich impfen lassen. Die dramatische Lage auf unseren Intensivstationen zeigt uns das gerade jeden Tag. Aber durch Zwang werden wir gar nichts erreichen. Auch wenn es ein harter und mühevoller Weg ist, wir müssen die Debatte um den richtigen Weg in der Corona-Pandemie durch Argumente und Überzeugung führen. Das ist zugegebenermaßen manchmal frustrierend. Die Politik, die Regierungen müssen alles in ihren Kräften tun, die Gesellschaft auch in dieser extremen Lage zusammenzuhalten. Der Nutzen der Impfung für die Gesellschaft ist unbestreitbar. Aber die Entscheidung für die Impfung muss eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen bleiben, der für und wider für sich abwägt. Ausgrenzung und Zwang sind der falsche Weg.
Die Meinung von Thomas Bertner. Die Impfpflicht ist eine langfristige und grundsätzliche Frage. Viele Menschen vor Ort beschäftigen sich aktuell damit, wie es schnell funktionieren kann, dass die Corona-Zahlen nicht weiter steigen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen sind die Inzidenzen hoch, wofür sie erst einmal wenig können. Die Folgen spüren sie aber besonders, beispielsweise an den Schulen. Sachsen und Sachsen-Anhalt haben nun wieder die Präsenzpflicht für den Unterricht aufgehoben, genauso Brandenburg. Dort war heute für uns Robert Holm in einer Grundschule.
Oskar. Oskar ist dran. Er soll jetzt zeigen, wie gut er schon die Uhrzeiten kennt.
Aha, wann stehst du denn morgens auf? Um 1 Uhr stehst du morgens auf. Oh, das wäre ein bisschen früh, oder? Um 3 Uhr stehst du auf? Überlege nochmal, wann stehst du morgens auf?
Die Kinder der 3a hier in Kloster Lenin in Brandenburg sind aufmerksam. Sie machen eifrig mit.
Der Unterricht ist ganz wichtig. Der bedeutet für die Kinder Struktur. Die Kinder möchten miteinander lernen. Die möchten mit mir als Lehrer vorne lernen. Ja.
Doch die Kinder merken auch genau, dass die Corona-Zahlen wieder steigen.
Von mir ein Freund hatte Corona. Das habe ich von meinem Cousin erfahren.
Von meiner Freundin, die andere Freundin hatte Corona. Und von mir ein Freund hat die ganze Familie schon mal Corona.
Die Inzidenz hier in Potsdam-Mittelmark liegt heute bei 509.
Also ich muss sagen, ich hatte schon ein paar Anfragen, wie es aussieht, wenn die Zahlen noch mehr steigen. Ne? Ob dann die Eltern selbst entscheiden dürfen und Eltern sind dort unsicher.
Und schon bald dürfen Eltern in Brandenburg selbst entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder nicht. Die Präsenzpflicht wird in Kürze aufgehoben.
Wir haben natürlich Infektionsgeschehen an den Schulen und die Situation, dass auch die Gesundheitsämter die Kontakte nicht mehr alle nachverfolgen. Und das macht die Eltern verständlicherweise natürlich besorgt.
Die Kinder in der 3a sind nicht die ersten, bei denen die Eltern künftig entscheiden können, ob sie zur Schule müssen. Schon gestern hat Sachsen die Präsenzpflicht im Unterricht aufgehoben. Übermorgen folgt Sachsen-Anhalt. Und das, obwohl Kinder meist nur leicht an Corona erkranken.
Wir haben beispielsweise Daten, die uns zeigen, dass die Ansteckungsgefahr in der Familie um ein Vielfaches höher ist als in der Schule. So dass wir davon ausgehen, dass die meisten Infektionen, die auch in der Schule bei den Kindern festgestellt werden, nicht durch Übertragung in den Schulen erfolgt sind, sondern durch Übertragung im familiären Umfeld.
Es ist sicherlich das Gebot der Stunde, dass wir alle unsere Kontakte massiv reduzieren müssen und vor allem dort, wo Kontakte stattfinden, diese so sicher wie möglich gestalten sollten. Aber Schulen und die Präsenzpflicht an Schulen sind der letzte Ort, wo das nach meiner Auffassung umgesetzt werden sollte.
Die Kinder der 3a haben sowieso keine Lust aufs Lernen zu Hause.
Das finde ich blöd, weil dann können wir unsere Freunde nicht mehr treffen. Und die Eltern können uns das auch nicht so gut erklären wie Frau Gude.
Das macht halt nicht so einen Spaß mit den Eltern, weil die bei alles helfen wollen und alles vorsagen.
Doch für einige von ihnen wird es wohl bald wieder so kommen.
Manche Projekte dauern Jahrzehnte. Die Autobahn A20 begann als ein Verkehrsprojekt deutscher Einheit. Nahe der Ostseeküste sollte sie Ost und West verbinden und der Wirtschaft Aufschwung geben. Die meiste Furore allerdings machte die breite Straße bislang mit diesem Loch nahe Triebsees in Mecklenburg-Vorpommern. 2017 sackte die Fahrbahn auf fast 100 Metern in die Tiefe. War das ein Omen für das gesamte Vorhaben? Denn die A20 soll weitergebaut werden, bis sie westlich von Bremen endet. Doch dort wollen Umweltschützer die Autobahn verhindern. Sie sitzen mittendrin in der Natur, nahe Westerstede in Niedersachsen. Olaf Kretschmer.
Ein stetiger Wind weht über dem Protestcamp. Feucht und klamm ist es immer auf dem moorigen Grund, auch wenn es mal nicht regnet. Die Gegner der Küstenautobahn begrüßen mich Corona-konform beim Frühstück draußen. Die Nacht war ungemütlich.
Wie ist es so? Wie hält man das durch?
Guter Schlafsack, gute Decke.
Ja. Gewöhnung, warm anziehen.
Und Gewöhnung halt.
Also. Zwiebelprinzip, ganz viele Sachen übereinander tragen.
Mhm. Und kalt ist es trotzdem.
Die Bewohner des Camps nennen sich selbst Aktivistinnen. Sie wollen den Bau der A20 verhindern. Ihren Namen geben sie nicht preis. Sie befürchten sonst eine Überwachung durch die Polizei oder gar den Verfassungsschutz. Den Neubau einer Autobahn halten sie für aus der Zeit gefallen.
Die Sache ist halt, dass es halt die größte, teuerste und umweltschädlichste Autobahn deutschlandweit ist. Die Autobahn wird durch 80% Moor- und Marschböden verlaufen. So, es gibt halt auf der ganzen Welt nur gerade mal 3% Moorböden. Und Moore können halt doppelt so viel CO2 speichern wie Wälder.
Eine Chefin oder einen Chef gibt es hier nicht. Das ginge auch kaum, weil die Aktivisten regelmäßig durchgetauscht werden. Das kaltfeuchte Klima geht an die Substanz. Die Crew organisiert sich jeden Morgen gemeinschaftlich neu.
Gucken wir das mal, wenn wir das machen mit der Stabilisierung von der.
Ist es okay, wenn ich moderiere?
Ja.
Okay. Nice. Okay, wollen wir erstmal die Daily To-Dos absprechen?
Die Specials würde ich halt nachreden können.
Wer möchte denn kochen heute?
Ja, also ich kann kochen.
Ich würde mich heute um WLAN-Einrichtungen kümmern. Wir haben jetzt wieder den WLAN-Router zurück.
Das Gelände wird von einem benachbarten Bauern gestellt, der klagt gegen die Autobahn und möchte während des laufenden Verfahrens nicht vor die Kamera. Obwohl es seine Erlaubnis gibt, war es nicht einfach, das Camp aufzubauen. Rein baurechtlich ist es zum Beispiel verboten, die Wohnwagenburg zum Übernachten zu nutzen. Und auch sonst gab und gibt es Widerstand gegen den Protest.
Die wollten uns hier wegklagen, also der Landkreis wollte uns mit Baurecht hier wegkriegen, dass unsere Zelte, die wir damals noch hatten, nicht unter das Versammlungsrecht fallen, sondern als Baurecht. Dagegen haben wir geklagt und wir haben Recht bekommen. Die wollten uns unter anderem wegen nachhaltiger Schädigung der Landschaft wegkriegen, was ein bisschen abstrus ist, weil hier so eine Autobahn hingebaut werden.
Das Camp steht genau dort, wo die Autobahn langführen soll. Es sollen 870 Hektar Fläche betoniert werden. Die Trasse würde durch 4 Natura 2000 Gebiete führen. Insgesamt werden die Umweltschäden im Bundesverkehrswegeplan als hoch eingestuft. Die ersten Planungen für die Küstenautobahn begannen noch vor der Jahrtausendwende. Zu den überzeugtesten Befürwortern der Straße gehören die Industrie- und Handelskammern der Nordländer.
Es gibt eben auch gerade hier bei uns in der Region zwei Beispiele, die das halt sehr eindrucksvoll zeigen, die A1 und die A31, wo früher eine sehr strukturschwache Region war und wo heute wirklich boomende Wirtschaftsregionen entlang der Autobahn entstanden sind. Und das erwarten wir auch von der A20.
Die Gegner der Autobahn sagen hingegen, mehr Gewerbegebiete würden noch mehr Flächen versiegeln. Sie wollen Widerstand bis zum Ende leisten. Bei Baubeginn wollen sie sich in Baumhäusern verschanzen. Das wird schon mal geübt.
Ja, wir sind auf jeden Fall halt hier, um zu bleiben. Und wir sind auch gekommen, um zu bleiben und die Autobahn zu verhindern. Hier diese Kletteraktionen sind jetzt halt auch dafür da, dass jetzt halt auch, wenn jetzt halt zum Beispiel Baumhäuser bauen oder sowas, dass halt auch die Leute hier alle sicher sind.
Im Dezember verhandelt das Bundesverwaltungsgericht über Klagen von Umweltorganisationen und Privatleuten gegen das Projekt. Auch wenn der Bau genehmigt werden sollte, geht der Protest auf jeden Fall weiter.
Und wir schauen auf den afrikanischen Kontinent und ein Problem, das durch die Corona-Pandemie noch größer geworden ist, wie die Vereinten Nationen heute erklärt haben, den Menschenhandel, durch den vor allem Frauen und Mädchen Opfer werden. Diese Gefahr ist im Nordosten Ugandas, in der Region Karamoja, immens groß. Einem Gebiet, in dem weit mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner unterhalb der Armutsgrenze leben und wo schon lange bekannt ist, dass viele Frauen und Mädchen zuerst nach Kenia gelockt und dann dort ausgebeutet und sexuell missbraucht werden. Norbert Hahn berichtet.
Faith Losike, 18 Jahre, sie hat einen langen Weg hinter sich, vom Nordosten Ugandas, quer durch Kenia bis hierher nach Nairobi. Das Zimmer teilt sie sich mit vielen, ihr Schicksal auch. Verkauft, ausgebeutet, misshandelt. Für Faith begann es an Ugandas Grenze zu Kenia, wo sie auf einem Markt arbeitete. Nebenan war eine Frau, die von unserem Stamm zu sein schien. Sie hatte Telefonnummern aus Nordkenia und Nairobi. Jemand aus dem Norden rief sie zurück und sagte, man brauche jemanden im Haushalt. Die Frau hat mich dann dahin geschickt. Geld hat sie für ihre Arbeit nicht bekommen, stattdessen Schläge. Schließlich lief sie davon nach Nairobi, eine Millionenstadt voller Menschen, die Arbeit suchen. Viele aus Uganda. Allein 3000 Mädchen und junge Frauen aus der Karamoja-Region sollen in der Stadt sein, schätzen Experten. Im Moment gibt es in Nairobi mehr Mädchen als Jobs im Haushalt. Die meisten werden am Ende in die Prostitution verkauft. Andere müssen mit Drogen handeln. Knapp 800 Kilometer entfernt, hinter der Grenze, die Karamoja-Region in Uganda. Hier kommen die jungen Mädchen her, die meist in Nairobi und fast immer im Elend landen. Nur wenige schaffen den Weg zurück, wie Filza Nabura. Als die Schule wegen Covid schloss und die Not größer wurde, lief sie fort Richtung Grenze in die Arme eines Menschenhändlers. Mit ihren Erlebnissen versucht sie nun fertig zu werden. Gefasst erzählt sie uns, wie sie als Hausangestellte geschlagen und mit heißem Wasser übergossen wurde. Dann sollte sie als Sexsklavin weiterverkauft werden. Die Chefin wollte mich ihrem Bruder verkaufen. Sie hat mich sehr schlecht behandelt. Bevor sie mich dann ihrem Bruder gab, bin ich geflohen. 2/3 der Bevölkerung leben in Karamoja selbst nach ugandischen Maßstäben in Armut. Kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, kaum wirtschaftliche Chancen. Wenig Hoffnung, weder für die Kinder noch für die Eltern. Deswegen reißen Kinder aus, Andere werden von verzweifelten Eltern in eine vermeintlich bessere Zukunft gedrängt, viele aber auch verkauft. Das passiert in einem normalen Markt, wo auch Vieh oder anderes verkauft wird. Die Kinder kommen dort mit ihren Eltern hin und werden oft für nicht mehr als 14 Dollar verkauft. Experten sagen, der Handel mit den Mädchen lässt sich nicht einfach stoppen. Er wirft zu viel Profit ab. Filsans Mutter weiß, ihre Tochter hat Glück gehabt. Ich habe meiner Tochter lange vergeben und bin froh, dass sie endlich zurück ist. Alle sollten wiederkommen, meint auch Filsan. Lasst uns zu Hause leiden, nicht in einem anderen Land. Wenn die Mädchen in Nairobi sind, dann können sie nur sterben. Das Geschäft mit den Karamoja-Mädchen wird wohl weitergehen, so wie die bittere Armut und die brutale Gier derjenigen, die davon profitieren.
Schaut man auf die Corona-Impfkampagne weltweit, liegt Israel weit vorne. Und das nicht nur beim sogenannten Boostern, also bei den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Konstantin Schreiber.
Israel gehört auch beim Impfen von Kindern zu den Vorreitern. Dort werden nun auch Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 11 Jahren immunisiert. Von der Europäischen Arzneimittelagentur sind bislang noch keine Corona-Vakzine für Kinder unter 12 Jahren offiziell zugelassen. Die EMA entscheidet voraussichtlich in 2 Tagen über die Zulassung des Corona-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer für Kinder ab 5 Jahren. Die Delikte reichen von Stalking über Körperverletzung, Vergewaltigung bis hin zum Mord. Die Zahl der angezeigten Gewalttaten im Bereich von Partnerschaften ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Die Behörden verzeichneten 2020 bundesweit fast 147.000 Fälle, ein Anstieg von rund 5%. Überwiegend ging die Gewalt von den Partnern oder Ex-Partnern der Frauen aus. 4 von 5 Betroffenen waren Frauen. In einem der größten Anlegerprozesse der deutschen Geschichte ist den Klägern ein Vergleich angeboten worden. Es geht um Kursverluste beim 3. Börsengang der Deutschen Telekom. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Nach 20 Jahren werden Telekom-Aktionäre, die Aktie zu einem hohen Ausgabepreis gekauft hatten, fast zu 100% entschädigt. Wegen Fehlern im damaligen Börsenprospekt. Sie erhalten den Kaufpreis abzüglich der Dividenden komplett rückerstattet. Außerdem die Prozesskosten und fast alle Prozesszinsen, die sich beachtlich aufgetürmt haben. Insgesamt können die über 16.000 T-Aktionäre mit einer Entschädigungssumme von ca. 160 Millionen Euro rechnen. Bei Annahme des Angebots sollen erste Auszahlungen unbürokratisch im kommenden Jahr erfolgen. Teils werden diese an Erben gehen, da Kläger der ersten Stunde wegen der langen Dauer des Mammutverfahrens mittlerweile verstorben sind. Die Telekom begrüßt die Einigung als Schlussstrich. Mit dem Vergleich wird nach 20 Jahren auch die erste große Mustersammelklage in Deutschland beendet, durch die andere Sammelklagen wie im VW-Dieselskandal überhaupt erst möglich wurden.
Eigentlich sollte es ein großes Comeback geben. Die Weihnachtsfeier sollte zurück sein. Etliche Firmen und Freundeskreise haben gebucht in Restaurants und Bars. Klar, getestet und in vielen Runden auch alle geimpft. So sollte es wieder möglich sein. Doch die explodierenden Inzidenzzahlen verderben vielen die Feierfreude vor Weihnachten. Grundsätzlich verboten sind Weihnachtsfeiern jedoch nicht. Land auf, Land ab wird nun also diskutiert. Das Corona-Risiko eingehen oder wieder online oder gar nicht feiern? Claudia Drechsel über das Für und Wider der Betriebsweihnachtsfeiern im zweiten Corona-Winter.
Die Firma Schellhorn in Hamburg. Sanitär, Heizung, Klempnerei. Ein Familienbetrieb in der 4. Generation. Für den Chef Oliver Schellhorn ist jeder seiner 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, sagt er. Die Betriebsweihnachtsfeier abzusagen, kommt für ihn absolut nicht in Frage.
Wir können uns eigentlich nicht genug bedanken bei unseren Mitarbeitern. Und da ist es für mich das, was wir tun, einfach nur eine kleine Geste. Weil grundsätzlich ist es so, sie geben uns die meiste Zeit ihres Lebens hier in der Firma. Und deshalb ist es so, müssen wir uns auch mal bedanken können.
2G+ lautet die Formel fürs Fest. Praktisch alle, die hier arbeiten, sind geimpft oder genesen. Und bevor es losgeht zum feinen Essen mit Tombola, müssen alle noch einen Schnelltest machen.
Also ich freue mich auf alle Fälle.
Betriebsweihnachtsfeiern sind in diesem Jahr wohl eher die Ausnahme. Diese Bilder des Otto-Konzerns stammen aus alten Zeiten. Der Weihnachtsbulle war in diesem Jahr ersatzlos gestrichen. Sonst kamen 2000 Gäste.
Wir legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden sicher sind. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass uns das Risiko einfach zu hoch ist.
In der Buchhandlung Heimann hatte das gemeinsame Weihnachtsessen immer einen hohen Stellenwert und fällt doch aus. Die Bedenken kamen nicht vom Chef.
Wir haben auch gehört von unseren Mitarbeitenden, dass sie in diesem Jahr sich nicht wohlfühlen würden, wenn wir alle zusammen in einem großen Raum sitzen würden. Und dann haben wir uns dafür entschieden, lieber vielleicht nächstes Jahr, wenn es wieder gehen sollte, ein Sommerfest zu machen.
Persönliche Geschenke für die Angestellten wird es dennoch geben. Dazu Weihnachtsgeld und einen Dankesbrief. Die Wertschätzung soll spürbar bleiben. Für die Gastronomie aber wird die Saison wohl katastrophal. Hier im Restaurant Schönes Leben wurde gerade auch die letzte Betriebsweihnachtsfeier storniert.
Das macht mich natürlich traurig, was soll ich sagen. Unsere Mitarbeiter sind niedergeschlagen, da müssen wir auch immer gucken, dass die fröhlich bleiben. Wir versuchen das jetzt so ein bisschen à la carte aufzufangen. Aber nach wie vor, wir werden wieder 30-40% Umsatzeinbußen haben.
Auch die Eventagentur von Nadja Kahn leidet unter vielen Absagen. Aber seit vergangenem Jahr bietet sie auch Online-Feiern und die laufen richtig gut. Ihr Kunde Christoph Theile, Inhaber einer Coaching-Firma, will sein Team am Rechner überraschen. Mit Ginprobe und Partyboxen. Die Utensilien werden vorher verschickt. Und das ist nicht alles.
Wir werden also so ein Drohnenrennen machen und all solche Sachen, was wir sonst natürlich im normalen Fall gar nicht machen könnten. Ja, man sitzt sonst zusammen und geht irgendwo essen. Aber jetzt haben wir tatsächlich noch ganz andere Möglichkeiten.
Im vergangenen Jahr etwa hat das Team gemeinsam getrommelt. Schräg für die Ohren, aber wohl gut fürs Wir-Gefühl.
Er habe im Leben nichts ausgelassen. Volker Lechtenbrink, der Mann mit dem basstiefen Ton, hatte Freude im Leben und auf vielen Bühnen. Schon als Kind im Film, im Theater als Schauspieler und später Intendant, als Sänger und manchmal auch auf dem Roggenfeld im Kaffeeduft. In seinem wohl bekanntesten Lied sang er über das, was er alles mag. Und das war eben auch mal über die Stränge zu schlagen. Nicht nur seine markante Stimme fehlt jetzt. Volker Lechtenbrink ist im Alter von 77 Jahren in seiner Wahlheimat Hamburg gestorben. Peter Jagler.
Ist dir was passiert? Bist du verletzt? Wirklich, ist alles in Ordnung?
Er war Schauspieler. Er war Sänger.
Leben so wie ich es mag. Leben spüren Tag für Tag.
Volker Lechtenbrink, ein Multitalent, schöpft immer aus dem Vollen. Auf der Bühne wie im Privaten. Fünfmal war er verheiratet. Als Synchronsprecher gab er Hollywood-Stars wie Chris Christopherson seine markante Stimme.
War ich beim Schlachter, vier Damen stehen da so. Und der Schlachter sagt, so, meine Damen, Sie sind dran. Er sagt, nee, wir bleiben noch ein bisschen, bis Herr Lechtenbrink bestellt hat. Wir wollen die Stimme hören.
Schon früh wird der gebürtige Ostpreuße bekannt. Mit 14 Jahren spielt Lechtenbrink im Antikriegsfilm Die Brücke einen Jungsoldaten. Der Film ein internationaler Erfolg.
Wir waren in Amerika, wir waren in Frankreich und so und da lagen uns Hollywood-Stars zu den Füßen.
Mit 21 Jahren gewinnt Lechtenbrink seinen ersten renommierten Schauspielpreis.
Ich finde Theater also nach wie vor das Medium, das mich also als was mich als Egozentriker am meisten befriedigt.
Seine Wahlheimat findet er im Norden.
Hamburg, meine Stadt, all das mag ich.
Lechtenbrinks künstlerische Heimat bleibt Zeit seines Lebens aber die Theaterbühne. Als Schauspieler, Regisseur und kurzzeitig auch als Intendant am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater.
Dieser Beruf hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, hat mich ausgefüllt, hat mich gereizt, hat mich wachgehalten.
Schon zu seinem 75. Geburtstag vor 2 Jahren verrät der Schauspieler, warum er kürzer treten will.
Man muss so ein elegantes Ende finden oder so einen eleganten Auslauf, dass man sagt, dass man vermisst wird.
Nach schwerer Krankheit stirbt Volker Lechtenbrink gestern im Alter von 77 Jahren.
Und dann schauen wir noch auf das Wetter. Sven, wie wird es denn morgen?
Ja, Helge, morgen gibt es wieder viel Grau zu sehen. Es gibt eine Zone vom Saarland bis zur Oberpfalz, die ist freundlicher. Und ich möchte dieses Bild auf jeden Fall noch zeigen. Das ist von Jutta Siebenhofer. Schauen Sie sich das mal an. Da kann der Nebel nicht verschweigen, dass er da war. Hier sehen Sie noch die Reste und es war kalt genug hier im Tal. Deswegen der Reif auf den Bäumen und darüber war es dann wärmer und kein Nebel. Und schon sieht das Bild am Ende so aus. Wir schauen auf die Wettervorschau und da sehen Sie wieder viel Grau. Haben wir uns in diesem Monat ja dran gewöhnt, ab und zu Sprühregen. Im Süden gibt es noch so einen Spalt, bevor dann Richtung Bodensee erneut Nebel liegt. Und dort, der wird sich dann morgen wieder ein bisschen zurückziehen, scheint dann, wie eingangs schon gesagt, die Sonne. Sonst bleibt es beim Grau und dem ab und zu stattfindenden Sprühregen unter diesen Wolken morgen früh. Meistens Temperaturen so zwischen 5 und 9 Grad. Nach Süden kann es empfindlich kalt werden, bei Aufklaren minus 1 bis minus 6 Grad. Dort morgen Nachmittag im Dauernebel nur 0, sonst bis 6 Grad im Sonnenschein. Nach Norden wärmere 7 bis 10. Wir gucken auf die Aussichten. Donnerstag alles so nochmal wie morgen, ist leicht beschrieben. Freitag im Süden Bayerns Schnee und abends auch im Westen und dann eine Schneefallgrenze in der Eifel bei 400 Meter.
Danke fürs Wetter, Sven. Und jetzt geht's aus dem Hamburger Tagesthemenstudio in den Kölner Treff zu Bettina Böttinger im Talk am Dienstag. Das Nachtmagazin mit André Schünke meldet sich um 0:20 Uhr und wir sehen uns gerne morgen Abend wieder. Bis dahin.